Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jahrzehntelang haben sie gekämpft im Wendland gegen ein Atommüllendlager in Gorleben. Der Name steht ja bis heute für konsequenten Protest. Und dementsprechend haben die AKW-Gegner dem heutigen Tag auch mit großer Spannung entgegengefiebert. Nun ist es sicher, dass Gorleben raus ist als potenzielles Endlager. Die Suche beginnt von vorn. 1 Million Jahre soll der hochradioaktive Müll sicher gelagert werden und da werden künftig andere rufen, not in my backyard. Aber ob die Protestkultur der vergangenen Jahrzehnte in Zukunft noch denkbar wäre, was hat diesen Kampf eigentlich ausgemacht? Dazu der Protestforscher Dieter Rucht. Guten Abend, Herr Rucht.
Guten Abend.
Was glauben Sie, welchen Anteil hat der Widerstand der vergangenen Jahrzehnte an der Entscheidung jetzt? Also, dass Gorleben nicht geeignet ist, wird ja immer noch bezweifelt.
Gorleben ist ursprünglich zum Standort geworden aus politischen Gründen und nicht wegen der Eignung des Standorts. Das hat inzwischen auch ein Geologe bestätigt, der damals mit begutachtet hat. Jetzt haben wir die Situation, dass zumindest die offizielle Begründung Gorleben aus geologischen Gründen rausgenommen wurde aus der Standortsuche. Ob das wirklich die tragfähige Begründung ist oder ob nicht der starke, über Jahrzehnte gewachsene Widerstand am Ende den Ausschlag dafür gegeben hat, das wissen wir nicht, da können wir nur spekulieren.
Aber das wäre nicht ausgeschlossen.
Ich würde es nicht ausschließen, denn es ist in der Tat so, dass diese Widerstandskultur, die ja gefestigt ist und wo eigentlich eine große Mehrheit der lokalen Bevölkerung dahinter steht, nicht nur der lokalen, sondern auch der regionalen, vielleicht sogar weiter bundesweit, dass es enorm schwierig wäre, selbst wenn jetzt Gorleben aus geologischen Gründen der beste unter den 60 oder 90 Standorten wäre, es wäre enorm schwierig, das im Weiteren hier durchzusetzen.
Wenn man über diesen Protest in den 80er Jahren spricht, muss man dann Gorleben als Dorfstruktur genauer anschauen oder einfach die Anti-AKW-Bewegung? Was ist für Sie da das Interessante?
Eigentlich sind es beide Elemente. Zum einen war ja Gorleben eine Grenzregion, dünn besiedelt und damals war auch die Begründung von der DDR umgeben. Das ist ein prima Standort für ein gefährliches, potenziell gefährliches radioaktives Lager und die Wiederaufarbeitungsanlage, die ja damals auch im Gespräch war. Jetzt aber im Rückblick ist es so, da ist ein Widerstand gewachsen, der die Besonderheit hat, es ist nicht einzigartig, aber das macht doch seine Stärke aus, dass die regionale Bevölkerung da sehr eng zusammenstand, aber zugleich die Unterstützung auch aus den Städten, aus Hamburg, aus Berlin und aus weiteren Teilen der Bundesrepublik auch da war. Und genau dieses Verschmelzen dieser beiden Komponenten hat auch seine besondere Qualität und Stärke ausgemacht. Mhm.
Würden Sie sagen, es war auch ein kreativer Widerstand?
In Teil durchaus ja. Ich war ja mehrfach immer wieder in Gorleben und habe dann auch gestaunt über die Stimmung, die Solidarität. Ich will das jetzt gar nicht glorifizieren, aber ich habe ja viele Protestorte besucht und erlebt in den letzten 40 Jahren. Das war schon ziemlich einmalig, aber nicht einzigartig, denn es gab auch ähnliche Fusionen von Studierenden, von Linken, die aus den Städten kamen und der regionalen Bevölkerung, etwa im Wehl in Südbaden.
Wann war das?
Das war schon in den 70er Jahren, als es losging sozusagen mit den Protesten. Es gab damals auch große Platzbesetzungen. Es gab eine 4-monatige Platzbesetzung, die mit einer Verhandlung zwischen der Landesregierung und den illegalen Besetzern geendet hat. Also das sind alles Besonderheiten. So gesehen gibt es bestimmte Parallelen, aber trotzdem eben die herausragenden Fälle von Wiel und von Wackersdorf würde ich auch noch hinzusetzen, aber vor allen Dingen von Gorleben.
Ja, und keine andere Stadt ist so berühmt geworden wie Gorleben.
Ja, es ist ja nur ein kleines Dorf, also Stadt ist in dem Fall nicht der richtige Begriff, aber das hat schon große Ausstrahlung gehabt und das geht auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Also in vielfacher Hinsicht wurde Gorleben auch ein Modell oder ein Vorbild für Atomkraftgegner aus den USA, aus Japan, auch aus anderen Ländern.
Es gab ja dann auch so eine jährliche Veranstaltungsreihe, die kulturelle Landpartie hieß das im Wendland. Ja, der Protest gehört ja doch inzwischen auch so zur lokalen Identität, würde ich sagen, oder?
Ja, durchaus. Und es ist ja nicht so, als hätten wir einfach nur dort eine homogene Gruppe, die das Ganze getragen hätte, sondern das strahlt aus in verschiedensten Bereichen. Da gibt es also Rentnergruppen, die da auch bei Kasseltransporten mitgemischt haben. Da gibt es die bäuerliche Notgemeinschaft, die ihre eigenen Proteste mit Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten gemacht hat. Da gibt es natürlich die Bürgerinitiative, die das Ganze noch so ein bisschen zusammengehalten hat. Und dann gibt es eine große Zahl von weiteren regionalen Gruppen, Schülergruppen, Pfarrer, die da mitgemischt haben, aber eben auch Leute, die von außen dazu gestoßen sind. Das ist schon etwas sehr Ungewöhnliches.
Glauben Sie, das wäre heute noch möglich? Also jetzt gibt es den Kampf oder nicht den Kampf, aber jetzt gibt es die Suche nach einem neuen Endlager. Es wird wahrscheinlich noch viele Jahre dauern, bis überhaupt feststeht, welcher Ort es sein wird. Aber halten Sie das für möglich, dass es nochmal so einen langen, vehementen Kampf gegen ein solches Endlager geben wird?
Ja, wenn die letzte Entscheidung so lange dauert, also ich spreche jetzt über Jahrzehnte, dann ist es durchaus möglich. Und die bisherige Entwicklung hat gezeigt, es gab ja mit der Preisgabe nicht des Endlagers, sondern erstmal der Wiederaufarbeitungsanlage, die Suche, nachdem Gorleben da quasi ausfiel, die Suche, wo kann das dann hin verfrachtet werden? Und da waren damals drei Standorte im Gespräch und überall sprang sofort sozusagen der Widerstand, überall bildeten sich Bürgerinitiativen. Am Schluss sollte das Projekt dann in Wackersdorf realisiert werden, konservative Gegend mit bedächtigen Leuten erstmal. Und auch da ist der Widerstand sehr schnell gewachsen über die Jahre hin. Wir hatten ein riesiges Erörterungsverfahren mit 770.000 Einwendungen. Und ich wäre nicht erstaunt, wenn man dann in einer späteren Phase ähnlich starken Widerstand bei dem oder den Orten erleben kann, die dann in die engere Wahl kommen. Vor allen Dingen ist auch zu erwarten, dass sich jetzt erstmal diese Standortinitiativen, die sich bilden werden, dann vernetzen, national Kontakte knüpfen. Und dann hat man nicht nur mit einer Bürgerinitiative vor dem Ort XY zu tun, sondern vielleicht sogar mit einer regelrechten Bewegung.
So ähnlich wie Fridays for Future, ja?
Ja, wobei jetzt noch was dazu kommt, die Notwendigkeit, dass dieser Atomwill, den wir ja erzeugt haben, ja, alle kollektiv, wenn wir auch nicht individuell schuldig sind, alle daran, die Notwendigkeit, dass der Atommüll wohin muss, die ist auch den erklärten Atomkraftgegnern durchaus einsichtig. Die Frage ist nur, wird in der Tat ein faires Standortverfahren, eine Standortauswahl vorgenommen oder wird es am Ende dann doch nach politischen Kriterien entschieden?
Das sagt der Soziologe Dieter Rucht vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Über 40 Jahre Gorleben und das Ende der Diskussion um diesen Ort als Atommüllendlager. Vielen Dank, Herr Rucht.
Bitteschön, gerne.